Voices for the Networked Society, the podcast of the Weizenbaum Institute.
Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Ich bin Anna Burgenje-Hopf und arbeite in der Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen. Heute leite ich euch durch den Podcast mit dem Titel Open Government Data Portale – Nutzerzentriert und dezentral gestalten. Das Thema der Open Government Data ist politisch hochaktuell. Gerade im Hinblick auf die Bundestagswahlen und der Berliner Wahlen im September stellt sich auch hier die Frage, welche Dateninfrastrukturen und Datengesetze in Bezug auf Digitalisierung und Open Data die jeweiligen Parteien durchsetzen und unterstützen wollen. Doch was genau sind Open Government Data Portale? Wie sind solche Plattformen überhaupt aufgebaut und welches Potenzial beherbergen sie? Um uns diesen und weiteren Fragen in dieser Folge zu nähern, spreche ich heute mit Stefanie Hecht und Fabian Kirstein. Stefanie Hecht ist Doktorandin in der Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen am Weizenbaum-Institut und sie ist Projektleiterin am Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme. Dort leitet sie zudem auch das Open User Lab, das sich mit Usability, User Experience und Barrierefreiheit von digitalen Lösungen beschäftigt. Fabian Kirstein ist ebenfalls Doktorand am Weizenbaum-Institut in der Forschungsgruppe Digitalisierung der Wissenschaft und er ist Softwareentwickler am Fraunhofer-Institut ebenfalls für offene Kommunikationssysteme. Seine Themenschwerpunkte sind unter anderem Open Data und dezentrales Datenmanagement. In diesen Bereichen hat er an nationalen und internationalen Forschungs- und Industrieprojekten mitgewirkt, wie etwa dem Europäischen Datenportal. In seiner Doktorarbeit beschäftigt er sich mit der Provenienz, Nachverfolgung und Kollaboration in dezentralen Datenökosystemen. Hallo Steffi, erstmal danke, dass du dich für das Interview heute zur Verfügung stellst. Wie in der Anmoderation bereits angekündigt, beschäftigst du dich als Forscherin intensiv mit Open Data, genauer gesagt mit Open Data Portalen und deren Nutzung. Dazu meine erste Frage, was sind Open Government Data Portale?
Ja, im Allgemeinen sind Open Data Portale erstmal Webanwendungen, die einen Zugang zu Datenbeständen bieten. Und jetzt, wenn du nach Open Government Data Portalen im Speziellen fragst, dann sind das vor allem Datenportale, die einen Zugang zu Datenbeständen bieten, die im Interesse der Allgemeinheit stehen und vor allem von Behörden, Verwaltungen und Regierungen kommen. Und ja, jetzt kann man noch sagen, dass es im Prinzip zwei wesentliche Ausprägungen gibt. Einmal Plattformen oder Portale, die die offenen Daten direkt bereitstellen. Also die vielleicht sogar beim gesamten Lebenszyklus von der Erstellung bis zur Archivierung von Datensätzen unterstützen. Und dann wiederum gibt es aber auch Portale, die die Datenkataloge verschiedener direkter Bereitstellungsplattformen aggregieren. Also das Europäische Datenportal wäre hier zum Beispiel ja ein Beispiel dafür. Und die pflegen quasi die Datenkataloge der EU-Mitgliedstaaten und sämtlicher assoziierter Länder und ja, machen sie in einem Single Point of Access zugänglich. Und da ist dann zum Beispiel Deutschland mit dem nationalen Datenportal GovData vertreten, aber auch Schweden, Finnland und so weiter. Ja, und jetzt kann man natürlich auch fragen, oder fragst du dich vielleicht, warum braucht man das überhaupt? Offene Daten können oder sollen zum Beispiel jetzt bei Entscheidungsprozessen der Verwaltung diese transparenter machen und auch eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an diesen ermöglichen. Aber auch die Verwaltung selbst kann von offenen Daten profitieren, indem zum Beispiel Behörden die Daten anderer Behörden einfacher finden. Das bricht dann hoffentlich auch da die Silostrukturen etwas auf. Und was natürlich jetzt für unsere Forschungsgruppe grundsätzlich erstmal interessant ist, dass Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen oder zivilgesellschaftliche Akteure mit diesen offenen Daten natürlich hoffentlich innovative Anwendungen entwickeln und neue Geschäftsmodelle erschließen. Ja, das ist immer wieder das große Versprechen von Open Data.
Und gibt es da einen Unterschied zwischen den Begriffen Open Data und Open Government Data?
Ja, Open Government Data oder halt auf Deutsch offene Verwaltungsdaten sind im Prinzip ja eine Ausprägung von offenen Daten. Also offene Daten meinen erstmal im Allgemeinen sämtliche Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit sind und ich sag mal zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur freien Weiterverwendung frei zugänglich gemacht werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an den Bildungskontext denken, dann sind das vielleicht irgendwie Lehrmittel, Stichwort Open Educational Resources oder Forschungsergebnisse können auch offen auf Plattformen dargestellt werden. Die nennt man dann in der Regel Open Science Plattformen, wie zum Beispiel Zenodo. Oder Forschungseinrichtungen stellen diese Daten direkt bereit, wie zum Beispiel die NASA macht das, glaube ich. Oder das können auch Kartendaten sein oder Geodaten. Das haben die meisten wahrscheinlich auf ihrem Smartphone, also dieses Projekt OpenStreetMap. Also es gibt quasi eine Hülle und Fülle von Möglichkeiten.
Ein wichtiger Aspekt von Open Data ist ja die Nutzerfreundlichkeit von Open Data Plattformen. Auch im Rahmen deiner Forschung setzt du dich mit der Zugänglichkeit und Verbesserung von Open Data Portalen auseinander. Warum ist eine nutzerzentrierte Gestaltung denn wichtig?
Ja, bei einem Open Government Data Portal haben wir natürlich erstmal eine sehr heterogene Nutzungslandschaft. Also von Bürgerinnen und Bürgern über Datenjournalistinnen und Datenjournalisten, Entwicklerinnen und Entwicklern in Startups, Unternehmen und ja, bis zur Verwaltung halt selbst. Und diese unterscheiden sich erwartungsgemäß natürlich auch in ihrer Technikaffinität, ne? Und haben demzufolge auch unterschiedliche Anforderungen an ein solches Portal. Die einen interessiert halt mehr Datenformate, wieder andere interessieren sich mehr für die Lizenzen. Und wieder anderen hilft es vielleicht jetzt, die offenen Daten schon in einer konkret aufbereiteten oder visualisierten Form zu erfassen. Und ja, dementsprechend ist auch diese nutzerzentrierte Gestaltung eines solchen Portals natürlich herausfordernd. Und oft funktionieren jetzt auch zum Beispiel die Verlinkungen nicht. Also wenn es sich um Portale handelt, wie ich eben schon angesprochen habe, die Datenkataloge aggregieren, dann sind Links vielleicht tot, weil die Website der Behörde irgendwie restrukturiert wurde oder sie sich einen neuen Namen gegeben hat. Naja, und obendrauf kommt dann im Prinzip noch das übliche Henne-Ei-Problem. Also so ein Open-Data-Portal ohne proaktive Datenbereitstellerinnen und Datenbereitsteller lockt natürlich auch keine Datennutzerinnen und Datennutzer an, die dann wiederum Mehrwerte generieren. Und ein Portal ohne Datennutzer lockt wiederum keine Datenbereitsteller an. Also ohne konkrete Anwendungsbeispiele ist die Motivation erwartungsgemäß niedrig, Daten proaktiv freizugeben. Da braucht es dann natürlich auch politischen Druck oft. Und ohne Daten wiederum können keine auswirksamen Anwendungsbeispiele erstellt werden, die dann auch wiederum andere überzeugen.
Mich würden noch einige konkrete Anwendungsbeispiele dazu interessieren. Wie sieht das denn praktisch aus? Welche Methoden verwendet man dafür?
Ja, ich habe mir zu Beginn meiner Arbeit am Weizenbaum erstmal einen Überblick über die Datenportale in Europa verschafft und die Funktionen, die sie anbieten, in einem ganz klassischen Monitoring und das mit Studien verglichen, die den Impact dieser Datenportale quasi gewichten. Und dabei ist vor allem aufgefallen, dass Datenportale wie zum Beispiel das Spanische oder Französische, die einen hohen Impact haben in den Studien, vor allem Funktionen einsetzen, die wir aus den Bereichen der sozialen Medien kennen. Also hier kann man beispielsweise Datensätzen folgen, die man interessant findet oder Wünsche adressieren, die auch getrackt werden. Und die Datenbereitsteller, die treten deutlich mehr in Erscheinung. Man kann ihnen auch folgen. Es gibt zum Beispiel eine Timeline, um nachvollziehen zu können, was bisher für Interaktionen von den Datenbereitsteller ausgegangen sind. Und auch die Mitglieder selbst sind mit Klarnamen oftmals sichtbar. Man kann kommentieren, ja. Und ich sag mal, das Französische und das Spanische, also beide Portale verstehen sich auch sehr besonders darauf zu zeigen, welche konkreten Anwendungsbeispiele oder Beispiele der Weiternutzung es gibt. Das spanische Portal featuret zum Beispiel auf der Landingpage direkt Unternehmen und Startups, die die offenen Daten quasi auch verwenden.
Du bist also eher analytisch vorgegangen. Hast du vielleicht noch ein Beispiel, bei dem die Nutzer und Nutzerinnen eingebunden wurden?
Ja, klar. Wir haben beispielsweise eine relativ breit angelegte Umfrage in Kombination mit einem Card-Sorting gemacht. Die Methode des Card-Sorting kann dabei helfen, die Navigationsstruktur einer Anwendung benutzerfreundlich zu gestalten. Und in der Regel schreibt man dafür auf Karten Begriffe, die die wichtigsten Inhalte einer Anwendung beschreiben. Und die Nutzerinnen und Nutzer, die man sich dann einlädt, die gruppieren dann die Karten mit den aus ihrer Sicht ja zusammengehörigen Inhalte und können auch Oberbegriffe quasi vergeben. Und das kann man natürlich mit physischen Karten offline machen. Und wir haben es aber während der gegebenen Umstände jetzt mit einem Online-Tool gelöst. Das ist natürlich auch oft etwas praktischer, weil der Auswertungsaufwand nicht ganz so hoch ist. Und wir haben die Methode allerdings etwas abgewandelt, da uns nicht vornehmlich jetzt die Navigationsstruktur interessiert hat, sondern die Metadaten der offenen Daten. Das muss man sich so vorstellen, also jeder Datensatz ist mit Hilfe von Metadaten beschrieben, um die Auffindbarkeit der Datensätze zu verbessern. Und im Prinzip sind Metadaten, also Daten über Daten, in einer sehr strukturierten Form. Und sind diese Metadaten jetzt von schlechter Qualität beispielsweise, vielleicht unvollständig, werden die eigentlichen Datensätze von den Datennutzerinnen und Datennutzern möglicherweise schlechter gefunden. Und das Potenzial bleibt dann wiederum ungenutzt. Daher folgen Metadaten in der Regel einem bestimmten Schema, das obligatorische und optionale Informationen über einen bestimmten Datensatz bereitstellt, also Pflichtfelder und welche, die nicht ausgefüllt werden müssen. Und in Europa gibt es dafür eine Spezifikation, die auf dem Datenkatalog-Vokabular des W3C für Metadaten im öffentlichen Sektor basiert. Und da geht es einerseits um ganz triviale Metadatenfelder wie Titel, Kurzbeschreibung, letzte Aktualisierung des Datensatzes, aber auch Metadaten, wo teilweise die Entwicklerinnen und Entwickler dieser Portale vor einem Rätsel stehen, weil sie selber nicht wissen, was diese Felder eigentlich bedeuten. Und ja, es gibt etliche Metadaten, das muss man vielleicht auch noch sagen, also weit über 50. Und natürlich kann man jetzt nicht auf ja so einer Datensatzunterseite, also so einer Datensatzdetailseite über 50 Metadaten präsentieren. Das würde die Datennutzerinnen und Datennutzer natürlich auch überfordern und muss hier priorisieren. Und das war uns ein Anliegen herauszufinden, verstehen die Nutzerinnen und Nutzer dieser Portale überhaupt die Metadaten und welche sind jetzt besonders wichtig für sie? Naja, und dann haben wir sie quasi fleißig Metadaten sortieren lassen.
Das klingt schon mal nach einer guten Methode. Hast du vielleicht noch weitere Beispiele?
Ein anderes Beispiel für nutzerzentrierte Methoden sind natürlich die klassischen Usability-Tests. Ja, in der Regel unter der Verwendung der Methode Thinking Aloud, also lautes Denken. Das hört sich erstmal wie Selbstgespräche führen an. Das ist es im Prinzip auch. Wir laden uns ja potenzielle Nutzerinnen und Nutzer ein, die im Optimalfall auch noch nie an der Anwendung oder dem Open Data Portal vielleicht gesessen haben, damit sich keine Lerneffekte einschleichen, und lassen die dann kleine Use Cases, also kleine Aufgaben quasi oder ja, lösen, und die haben wir vorher definiert, und dann bitten wir sie, alles zu verbalisieren, was ihnen gerade durch den Kopf geht, und das, ich sage dann immer, möglichst frei von der Leber weg. Also das kann sowohl negativ als auch positiv konnotiert sein. Wenn die tolle Ideen haben, dann nehmen wir das natürlich auch gerne mit auf. Und das ist wichtig, weil einem in der Regel als Usability-Experte oder Expertin das domänenspezifische Wissen fehlt. Und daher fragt man dann die Nutzerinnen und Nutzer.
Dann abschließend noch eine letzte Frage, und zwar, welche Empfehlungen kannst du den Hörer und Hörerinnen des Podcasts geben, die noch keine Anknüpfungspunkte zu Open Data haben und tiefer in das Thema einsteigen wollen?
Für Interessenten, die vielleicht noch völlig neu auf dem Gebiet sind, ist das Open Data Institute aus UK natürlich eine gute Anlaufstelle. Die haben meines Wissens, glaube ich, auch einen eigenen Podcast. Und wenn wir uns nochmal an das Henne-Ei-Problem erinnern, also konkrete Anwendungsbeispiele von offenen Daten vermitteln Mehrwert und die locken werden wiederum neue Datenbereitsteller an, da finde ich, macht die Technologiestiftung Berlin einen super Job. Ja, in der Entwicklung konkreter Anwendungsbeispiele, also eine Anwendung nennt sich jetzt zum Beispiel Gießding Kiez. Hier wird der Berliner Baumbestand visualisiert auf einer Karte und die Bürgerinnen und Bürger können sich so über das Alter, ich glaube die Art und ja, natürlich sehr wichtig irgendwie den Wasserbedarf von Bäumen in ihrer Nachbarschaft informieren und gegebenenfalls dann halt selbst zur Gießkanne greifen. Und ich habe gelesen, Leipzig hat jetzt diese Idee dieses Jahr auch übernommen. Ja, und Leipzig gießt jetzt also auch.
Um das Thema der Open Government Data aus einer technischen Perspektive zu erweitern, spreche ich nun mit Fabian Kirstein. Als Softwareentwickler und Forscher im Bereich Open Data bietet er einen zusätzlichen Einblick auf den wesentlichen Aspekt der Dezentralität von Open Government Data Portalen. Fabian, in deiner Arbeit am Fraunhofer Institut Focus beschäftigst du dich unter anderem mit dem europäischen Datenportal. Kannst du uns kurz beschreiben, wie deine Arbeit konkret aussieht und wie können wir uns das vorstellen?
Ja, vielleicht erstmal, was ist das europäische Datenportal? Es gibt da manchmal Verwirrung, weil es gibt zwei Portale, wenn man danach googeln würde. Es gibt zum einen das European Open Data Portal, was sozusagen von der Europäischen Kommission betrieben wird und eine Aggregation von allen Open Government Daten der EU ist. Also wir sammeln da einfach Daten von nationalen und anderen speziellen Portalen auf nationaler Ebene ein, ungefähr von 80 Quellportalen, Metadaten, richtig zu sagen, Metadaten, und stellen die durchsuchbar zur Verfügung. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Open Government Portal der Europäischen Kommission selbst, wo die Kommission ihre Daten veröffentlicht. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, es sind zwei verschiedene Portale. Und was wir jetzt aktuell tun ist, und auch in den nächsten Monaten und Jahren, ist, diese beiden Portale zu vereinen, sodass es ein europäisches Datenportal gibt, auf dem man einfach alle Open Government Daten der EU und Europa findet.
Du bist ja Softwareentwickler. Was machst du da ganz speziell? Also worin besteht deine Arbeit bei Focus genau?
Wir sind ja ein Team. Ich mache das natürlich nicht alleine. Ich bin auch nur ein Rädchen in einem größeren Team. Wir sind insgesamt mehr als zehn Mitarbeitende. Natürlich machen nicht alle nur das, aber schon ist eine unserer Hauptarbeiten. Und ich im Speziellen beschäftige mich mit so der Harmonisierung der Daten. Also du hast die ganzen Quellportale und jeder stellt irgendwie seine Daten anders dar. Es gibt zwar Spezifikationen, wie solche Daten auszusehen haben. Eine Spezifikation oder die wichtigste nennt sich DCAT-AP. Aber jeder Datenbereitsteller versteht das so ein bisschen anders, interpretiert das anders und deswegen sehen die Daten immer leicht anders aus. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass sozusagen eine harmonisierte Ansicht darauf entsteht. Und da entwickeln wir Transformatoren und einfach Software, die sich damit beschäftigt. Das ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit.
Ah, das klingt ja sehr interessant. Und wo siehst du ganz allgemein Probleme bei der Verbreitung von Open Government Data?
Also grundsätzlich gibt es natürlich eine ganze Reihe von Problemen. Ein sehr oft genanntes und auch sehr bekanntes ist einfach ein Qualitätsproblem. Es macht sehr viel Mühe, die Daten einzupflegen, die Metadaten, und sie aktuell zu halten und auch ausreichend zu beschreiben. Das wird einfach, da gibt es noch nicht die Ressourcen. Das ist so ein Problem, was sich aber sicherlich einfach mit der Zeit eventuell von alleine lösen wird, indem einfach mehr Ressourcen für diese Domäne bereitgestellt werden. Aber ein interessantes Problem ist einfach ist die Nachverfolgbarkeit und auch die eindeutige Identifikation von diesen Daten, wo andere Domänen einfach schon viel, viel weiter sind. Nehmen wir zum Beispiel die Wissenschaftsdomäne, da hat man ja Publikationen, die haben oft eine eindeutige Identifikation wie eine DUI, also eine URL, die sich nie ändert. Publikationen findet man häufig über viele Jahre, Jahrzehnte, dann wahrscheinlich im Internet, und man weiß genau, wo sie herkommen, wer sie geschrieben hat und auch wer sie bezahlt hat. Und das gibt es irgendwie bei Open Government Data noch nicht so richtig. Die Daten verschwinden häufig, werden aktualisiert, ohne dass man das richtig mitbekommt. Die Herausgeber, die Institutionen, die sie vielleicht mal herausgegeben haben, der Name ändert sich, weil es eine neue Regierung zum Beispiel gibt. Es gibt diese DUI, eindeutige Identifikationssysteme oder Persistent Identifier nennt man sie auch, werden nicht eingesetzt oder nur sehr selten. Also da gibt es wirklich Nachholbedarf, um vor allen Dingen auch die Vertrauenswürdigkeit und in die Daten zu erhöhen.
Wie in der Anmoderation bereits angeklungen, beschäftigst du dich auch mit dezentralem Datenmanagement. Was für eine Rolle spielt das dezentrale Datenmanagement im Zusammenhang mit Open Government Data?
Das ist so ein bisschen, wir versuchen oder ich versuche zu vermeiden, dass bei Open Data eine ähnliche Situation entstehen kann, die zum Beispiel, die wir jetzt mit Google, mit Suchmaschinen haben. Also nehmen wir Google als Beispiel, die Suchmaschine durchsucht ja das Web, also HTML-Seiten. Und was Google jetzt auch macht, es gibt so von Google die Google Dataset Search, die haben jetzt auch erkannt, okay, es gibt nicht nur HTML im Internet, sondern es gibt auch Datensätze. Und sie wollen die jetzt auch zentral zur Verfügung stellen. Und eigentlich ist Open Data und Open Government Data dezentral. Also wie das Europäische Datenportal werden die Daten von vielen kleinen Beteiligten generiert und dann nur zentral zur Verfügung gestellt. Und die Idee ist, dass man eigentlich diese dezentrale Organisationsstruktur einfach so beibehält und nicht anfängt, wirklich zentrale, womöglich proprietäre Anbieter aufzubauen, die diese Daten sammeln und dann die Kontrolle darüber haben, sondern dass man gleich Technologien nimmt, die dezentral sind und die Datenhoheit sozusagen bei den Bereitstellern auch gleich bleibt. Also offensichtliche Ansätze sind schon ist die Linked Data Domäne als solches, die Semantic Web Domäne, nennt man sie auch, die sozusagen Mechanismen bereitstellt, um dezentral Daten zur Verfügung zu stellen. Oder ganz neu jetzt, ein bisschen gehypt, wäre so Blockchain-Systeme, die auch es schaffen, eine einheitliche Sicht auf Dinge zu ermöglichen, obwohl alle Beteiligten eigentlich dezentral organisiert sind. Und damit beschäftigen wir uns auch unter anderem, wie man das im Open Government Datenbereich aufbauen kann, solche Systeme.
Wir haben ja bereits im Gespräch mit Stefanie erfahren, dass es oft auf solchen Datenportalen ein Problem ist, wenn Daten verlinkt werden. Der Link ist teilweise nämlich nach einiger Zeit tot und die Daten sind dementsprechend auch nicht mehr auffindbar. Siehst du da allgemeine Lösungsansätze, wie man das verbessern kann oder was man dagegen tun kann?
Wie vorhin schon kurz angedeutet, gibt es da Lösungen. Sehr bekannt sind sogenannte Digital Object Identifier, DOIs. Das kennt man sehr aus der Wissenschaft. Publikationen haben fast immer eine DOI zugewiesen bekommen. Und was dahinter steckt, sind meistens kommerzielle Anbieter, die diese sogenannten eindeutigen Adressen im Internet, URLs, vergeben und garantieren, dass sozusagen die Daten, die dahinter liegen, immer verfügbar sind. Also die URL existiert für immer. Ich als der die Daten bereitstellt, kann eventuell ändern, wo sie denn jetzt eigentlich gespeichert sind, aber die URL bleibt bestehen. So eine Service sind häufig kostenpflichtig und werden zum Beispiel bei wissenschaftlichen Publikationen von den Publishern, Springer zum Beispiel, eingekauft. Und das ist aber auch das Problem in der Open Government Data Domäne, dass das halt häufig Geld kostet, Ressourcen, das muss man halt machen. Ist sicherlich der einfachste Weg und auch lohnenswert. Und ich denke, für konkrete, sehr wichtige Daten wird das auch passieren in Zukunft. Wir selber beim Europäischen Datenportal arbeiten da auch dran, das zu unterstützen. Aber natürlich ist es dadurch, dass es kostenpflichtig ist, häufig keine Lösung für die Zukunft oder eine, die sehr gut skaliert. Deswegen gibt es aber auch andere Möglichkeiten, eindeutige Links zu erstellen, die für immer gültig sind. Zum Beispiel auch hier, wie du meintest, Blockchain bietet da Möglichkeiten. Blockchain ist ja unveränderlich und auch da könnte man solche eindeutigen Links, die für immer Gültigkeit haben, bereitstellen. Aber natürlich, die eigentlichen Daten, dass die da sind, das ist eine organisatorische Frage. Also wenn ich die irgendwann lösche, da hilft mir auch der Link nicht. Das muss dann sozusagen auf einem ganz anderen Level geklärt werden, wie das bereitgestellt wird.
Aha, und was machst du gerade in deiner Doktorarbeit, beziehungsweise an welchem Thema sitzt du gerade?
Im Prinzip in dem, was ich gerade so erklärt habe, so ein bisschen. Ich entwickle mit Blockchain-Technologien oder Ansätzen davon so ein dezentrales Open Data Management System, in dem man genau das machen kann. Die Datenbereitsteller stellen ihre Daten dezentral wieder bereit. Es wird aber so eine einheitliche Sicht darauf generiert. Die Daten gehen sozusagen wie früher, wenn man Musik runtergeladen hat, illegal, falls man das gemacht hat, ich nicht. Die Daten sind sozusagen bei allen, gleichzeitig bei allen Teilhabenden. Und gleichzeitig gibt es aber auch solche Mechanismen wie eindeutige Identifizierer zu erstellen, die jedes Datum eindeutig wieder in dem Netzwerk identifizieren. Daran, ja, das versuche ich umzusetzen als Prototyp.
Sehr, sehr interessant. Dann hätte ich abschließend noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn es so etwas wie eine Wissenschaftscommunity bzw. technische Community gäbe, was würdest du dir im Hinblick auf Open Government Data wünschen?
Ja, eigentlich würde ich mir, also ich finde mal in Deutschland ist vielleicht interessant. Also ich fände es zum Beispiel zumindest in Deutschland interessant, die Open Data Szene, wenn sich da einfach ja mehr die Leute zusammentun. Also ich halte das ein bisschen für merkwürdig, dass wir jede Stadt, jede Kommune baut da ihr System auf. Klar, das unterstreicht natürlich die Zentralität und dass jeder die Hoheit über seine Daten hat, aber wir könnten da, glaube ich, mehr technischen Austausch haben. Und die Systeme, klar, jeder kann das selber für sich betreiben, völlig in Ordnung, aber da irgendwie noch eine gemeinsame Linie zu finden, wie man das macht. Dass wir zumindest, sagen wir jetzt hier auf Deutschland bezogen, EU ist vielleicht ein bisschen viel, dass wir da irgendwie eine Linie finden und einen Standard, was auch besonders diese Verfügbarkeit der Daten und die Verlinkung angeht. Da könnte man sich schon mehr zusammentun und hätte dann gemeinsam mehr Ressourcen.
Ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Im Gespräch mit Stefanie wurde klar, dass eine attraktive und nutzerzentrierte Gestaltung von Open Data Plattformen einen wichtigen Beitrag zur Informationsfreiheit einer demokratischen Gesellschaft leisten kann. Hier eröffnen sich neue Gestaltungsräume für zum Beispiel Unternehmen, Verwaltungen und Bürgerinnen. Dabei ist derzeit noch ein großes Problem von Open Government Portalen die Nachverfolgbarkeit von Daten. Dieses Problem bezieht sich auch auf das europäische Datenportal. Hier stellt Fabian auch zwei Lösungsansätze vor. Beispielsweise könnte man DOI-Links einsetzen oder man könnte auch einen anderen Dezentralisierungsansatz verwenden wie Blockchain. Wichtig hierbei ist, wie Fabian erklärt, dass die dezentrale Organisationsstruktur von Open Government Portalen aufrechterhalten bleiben, damit die Datenbereitsteller nicht die Datenhoheit über ihre eigenen Daten verlieren. Darüber hinaus ist es wichtig, diese Portale für alle Datenbereitsteller gleich zugänglich zu machen, das heißt, eine kostenlose bzw. eine für alle bezahlbare Lösung zu finden. An dieser Stelle vielen Dank an Stefanie und Fabian für die interessanten und aufschlussreichen Interviews. Die nächste Folge beschäftigt sich mit den Chancen und Barrieren der Datenökonomie in Berlin. Dafür werfen wir unter anderem einen Blick in die EdTech-Startup-Szene und der Nutzung von künstlicher Intelligenz in Berlin. Wir freuen uns, wenn ihr auch in die nächste Folge einschaltet. Das war's aus der Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit euren Kolleginnen und Freundinnen. Mehr zum Thema und weiterführende Literatur findet ihr auf der Webseite zur Podcast-Folge. Mein Name ist Anna Burgenio-Hopf. Ich bedanke mich fürs Zuhören.